Und jedes Mal, wenn der Eigentümer wechselt, fangen diese 50 bzw. 40 Jahre wieder von vorne an zu laufen. Nun kann es aber sein, dass das Haus ja mittlerweile so abgerockt ist, dass man es überhaupt gar nicht mehr 50 Jahre lang nutzen könnte. Und deshalb hat der Gesetzgeber grundsätzlich die Möglichkeit geschaffen zu sagen, wenn die Nutzungsdauer geringer als die AFA ist quasi, dann kannst du das nachweisen. So.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montagmorgen.
Hallo, auch von meiner Seite aus dem sonnigen Stade.
Das ist gelogen, es ist dunkel draußen.
Hat man gemerkt, aber gut.
Ja, tatsächlich. Nein, also wir produzieren ja wieder vor. Es ist Sonntagabend, wir sind frisch und fröhlich, haben heute schon einen langen Tag hinter uns.
Vier Stunden Buchhaltung hatte ich heute. Ich bin glaube ich, am Nahtod.
Ich war in der Sächsischen Schweiz wandern. War richtig schön.
Das interessiert jetzt niemanden hier.
Das nehme ich mir jetzt sehr persönlich an. Na gut, wie dem auch sei. Also wir wollten jetzt hier nicht über den Carola-Felsen oder die Basteibrücke sprechen, war sehr voll heute, sondern über das Thema Restnutzungsdauergutachten, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viele von euch da draußen umtreibt, ihr sehr viele Kundenanfragen in diese Richtung auch bekommt. Und ich sag mal so, True Story, es ist jetzt nicht unbedingt Bestandteil der Sachverständigenausbildung. Ja? Also ich habe damals meine Anfrage bekommen für das erste Restnutzungsdauergutachten, war total glücklich und euphorisch und bin zu dir gerannt und habe mich über diesen Auftrag gefreut. Und dann hast du mich erstmal abgeholt, was es bedeutet, ein Restnutzungsdauergutachten zu schreiben. Bevor wir jetzt in die Hintergründe von steuerliche Abschreibung von Immobilien geraten, was ja jedem am Montagmorgen eigentlich so ein Herzensthema ist. Magst du vielleicht mal kurz dein Highlight diese Woche nochmal schildern, damit wir hier Struktur behalten?
Mein Highlight diese Woche ist meine Vorfreude auf die kommende, tatsächlich. Diese Woche war eher, also ein bisschen anstrengend, aber ich bin ja nächste Woche quasi die ganze Woche in Augsburg. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag erst wieder zu Hause. Hab meinen Immo-Mediator in Augsburg und werde begleitet von einer ganz, ganz zauberhaften Kollegin, der Anne Brackhoff.
Wer ist das wohl? Die muss großartig sein.
Ja, die ist nicht anwesend.
Ich bin auch nur ein Schatten meiner selbst.
Ja, genau. Und ich habe für Donnerstagabend keinen Flug mehr bekommen nach Hause. Ich kann da ich ja auf dem Dorf wohne, kann ich ja nicht mit dem Zug nach dem Seminar nach Hause fahren. Das funktioniert leider nicht. Aber ich habe ja freitags immer meinen freien Tag, weil ich auf meine Helena aufpassen muss. Und jetzt habe ich ein bisschen Struggle. Deshalb habe ich mir für Freitagmorgen um, ich glaube, 6.45 Uhr den ersten Flieger geschnappt. Und weißt du, wo ich übernachte?
Ja, tatsächlich, aber unsere lieben Zuschauer, jetzt kann doch Zuschauer, stimmt, jetzt sind es ja tatsächlich auch Zuschauer und Zuhörer nicht, möchtest du es erzählen? Weil dann glaubt dir nämlich keiner mehr die Story von wegen, ich habe hier keinen Flug gekriegt oder irgendwie
so. In der Therme Erding, im Hotel der Therme Erding mit einem Zimmer, das einen Balkon hat in das Palmenparadies.
Das muss furchtbar sein, vielleicht kriegst du ja doch noch einen Flug, musst mal schauen.
Also wenn da mal jemand hin möchte, ich kann euch sagen, Last-Minute-Buchung. Die zeigen da ja die Regelpreise ein. Du zahlst dafür für so ein Zimmer irgendwie pro Nacht einfach mal 400 Euro. Wenn du aber erst zwei Tage vorher buchst, dann wirklich nur einen Bruchteil davon. Nee, deutlich weniger.
Das ist nicht schlecht.
Ja, ja, siehst du. Wenn du mit Kindern unterwegs bist, da kannst du meistens nicht so spontan planen, aber
gut zu wissen. Nein, ich habe ja dann auch jetzt für mich meine Anreise etwas umstrukturiert. Ich fahre mit dem Zug. Das macht mich ja immer sehr glücklich, weil dann komme ich mir mal ganz Jet-Set-mäßig vor und ich schaffe auch wirklich was. Also letzte Woche war ja schon ein wenig crazy bei uns und die nächsten Wochen werden noch deutlich crazier. Deswegen ist das ganz gut. Und ich reise First Class, weil ich auch da gemerkt habe, wenn man spontan bucht, kann man dann auch mal mit einem geringen Aufpreis in der ersten Klasse fahren, ob mir das jetzt so viel geben wird. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich trotzdem. Also ja, du hast recht, nächste Woche war ziemlich cool. Ja, die Wochen darauf auch tatsächlich. Der Woche darauf darf ich ja zu euch nach Stade kommen. Wir sind ja für den Gründerstar nominiert, der Wirtschaftsförderung Stade. Mal schauen, was passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, und dann ist ja auch schon Seminarzeit nochmal. Dann ist das WW17, das steht noch an. Für alle, die noch Lust da draußen haben, ihr Weg in die Selbstständigkeit bei Streunetter, bucht euch sehr, sehr gerne ein. Genau. Okay. Cool. Also bei allem Rumgeplänkel und Termen und erste Klasse Zugtickets kommen wir jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen.
Ja, wir waren bei Restnutzungssorge oder ja. Da kommt es schon, fängt da schon an. Also, eigentlich ist ja der Begriff Restnutzungsdauergutachten schon falsch.
Das hätte ich mir
aber jetzt fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen hier unser neues System auch im Blick. Das sagt mir, dass leider der Laptop von Anne, gerade für die, die Riverside kennen, keine Daten hochlädt. Und ich frage mich, was da passiert. Anne, hast du vielleicht einen neuen Computer?
Nein.
Okay, habe ich nicht. Dann gucken wir einfach mal, was passiert und wie lange wir heute beim Upload unterwegs sind. Aber gut, also, Paragraph 7, Absatz 4, Satz 2 Einkommensteuergesetz. Das ist quasi der Kern, um den es geht. Der Gesetzgeber erlaubt eine verkürzte Abschreibung, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer als die Abschreibungszeit ist. Es ist ja so, wenn ein Haus gebaut wird, dann läuft bei gewerblichen Eigentümern die Abschreibungsfrist über 50 Jahre für Gebäude, die nach 1918 gebaut wurden. Und für die, die vor 1918 gebaut wurden, ist es ein bisschen weniger, da sind es 40 Jahre. Und jedes Mal, wenn der Eigentümer wechselt, fangen diese 50 bzw. 40 Jahre wieder von vorne an zu laufen. Nun kann es aber sein, dass das Haus ja mittlerweile so abgerockt ist, dass man es überhaupt gar nicht mehr 50 Jahre lang nutzen könnte. Und deshalb hat der Gesetzgeber grundsätzlich die Möglichkeit geschaffen zu sagen, wenn die Nutzungsdauer geringer als die AFA ist quasi, dann kannst du das nachweisen. So. Und viele kennen das vielleicht auch noch aus der Diskussion, was die steuerliche Wertermittlung angeht und die ISO-Zertifizierung. Da gab es lange Zeit Streit zwischen dem Bundesfinanzhof, dem obersten Finanzgericht in Deutschland, und dem BMF, dem Bundesfinanzministerium oder Bundesministerium für Finanzen. Und das ist auch hier in dem Fall so, dass BMF und BFH da gar nicht so einer Meinung sind, wie so ein ein Nutzungsdauernachweis aussieht. Und warum ich sage Nutzungsdauer, dann ist es so, dass es letzten Endes hier gar nicht primär darum geht, die jetzige Restnutzungsdauer noch nachzuweisen, sondern die verkürzte Nutzungsdauer im Hinblick auf die Abschreibungsdauer. So. Und das Ganze ist auch überhaupt gar nicht neu. Ja, also das erste BFH-Urteil, was ich dazu gefunden habe, das ist aus 1971. Mhm. Ja. Und da wird gesagt, also erforderlich ist immer eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzungsdauer kürzer ist als die Regelabschreibungsdauer. Und da wurde auch schon gesagt, eine Gewissheit, dass das genau so ist, das ist überhaupt gar nicht möglich. Ja, das hat damals der BFH gesagt. Und das Finanzgericht Köln hat dann 2001 nochmal ein bisschen weitergegangen und hat gesagt, es ist aber nicht nur die reine wirtschaftliche Nutzungsdauer, sondern es können auch noch technische oder auch wirtschaftliche beziehungsweise planerische, also rechtliche Gegebenheiten da eine Rolle spielen, die Einfluss auf die Nutzungsdauer haben. So. Und dann hat der BFH 2008 nochmal gesagt, wenn so ein Sachverständigengutachten abgelehnt wird, dann darf das nicht einfach willkürlich passieren, sondern es ist schon so, dass das ordentlich auch von den Gerichten begründet werden muss. Und dann hat man sich nochmal die Frage gestellt, worum geht es denn dann eigentlich? Und da ist es dann letzten Endes so gekommen, dadurch ging jetzt der Turbo, sag ich jetzt mal, los. Einmal das BFH-Urteil vom 28.07.2021, dass Steuerpflichtige verschiedene Nachweismethoden nutzen können und dass ein Bausubstanzgutachten aber überhaupt gar nicht notwendig ist. Wichtig ist, dass man auf diese technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen Aspekte seine Einschätzung der kürzeren Nutzungsdauer stützt. So. Und dann ging's los. Dann sind ja unfassbar viele Unternehmen auf den Markt gekommen, die sich auf teilweise, finde ich, sehr dubiose Art und Weise mit diesen Thematiken beschäftigen, wirklich diese Gutachten ohne Ortsbesichtigungen, ohne entsprechende Sachkompetenz, manchmal muss man auch vielleicht schon mal sagen, sich daran gemacht haben und wirklich Massenprodukte generiert haben. Und das war der Punkt, an dem ich das nicht mehr leiden konnte. Ja? Nicht, weil mir da was verloren geht, also wir haben ja eh alle genug zu tun. Nee, was mich so gestört hat, ist, dass das so verramscht wurde alles. Ja, also das hatte keine Wertigkeit mehr. Na klar, also muss man auch mal die Frage stellen, warum kann man das so günstig anbieten? Naja, wenn man das nur vom Schreibtisch aus macht und das vielleicht auch noch hochautomatisiert, dann hab ich ja quasi keine Stückkosten mehr. Das Problem daran war aber, wie kann ich denn, und das ist das, was mich so nervt, dass es wirklich Kolleginnen und Kollegen in dieser Branche gibt, die wirklich der Meinung sind, sie könnten ein Gutachten schreiben über eine Immobilie, ohne da gewesen zu sein. Ja, und das ist auch immer noch ein ganz heikles Thema und da geht es jetzt immer wieder auch hin und her. Und im Jahr 2023, im Februar, kam dann vom BMF, also vom Finanzministerium, noch ein Runderlass, dass die Finanzverwaltung für den Nachweis der verkürzten Nutzungsdauer in der Regel ein Gutachten verlangt, das technische, wirtschaftliche und rechtliche Faktoren bewertet. Und dass man zum Beispiel nicht einfach ein Verkehrswertgutachten nehmen kann und sagen kann, hier habe ich ja die Restnutzungsdauer ermittelt, das reicht. Ja, also das muss schon differenzierter sein. Und da muss man sich auch ja ernsthaft die Frage stellen, worauf kommt es denn dann wirklich im Einfachen an? Und das ist halt eine fundierte Schätzung. Und das kann man nicht mal eben so dahinrotzen, ja, nach meiner Auffassung, wenn man auch erreichen will, dass die Finanzverwaltung das Ganze auch anerkennt. Ja, ich mache ja keine Gutachten für die Finanzverwaltung oder gegen die Finanzverwaltung oder wie auch immer man das betiteln will, um für den Kunden den größtmöglichen Profit rauszuschlagen, sondern ich erstelle sachgerechte Gutachten oder Einschätzungen auf Basis der Realität. Wir haben das ja bei den Steuergutachten schon immer so, dass wir ja Kunden haben, die rufen an und sagen, ja, hier, das Finanzamt hat die Immobilie geschätzt und das ist uns zu viel Steuer. Lassen Sie uns mal zusehen, dass wir irgendwie da Steuern sparen. Das ist nicht unser Job. Das muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Deshalb bieten wir zum Beispiel den Kunden an, dass wir uns den Sachverhalt erstmal angucken. Wir gucken uns die Schätzung vom Finanzamt an und machen dann unseren eigenen Blick da drauf und sagen dem Kunden, okay, es lohnt sich nicht. Ja. Und das finde ich schon sehr schwierig vom Narrativ, was da teilweise gefahren wird. So. Und jetzt geht es ja im Moment darum, dass ursprünglich mal in einer Entwurfsverfassung oder Empfehlung des Bundesrates mal stand, dass man diese Möglichkeit abschaffen will. Und zwar nur noch dann das Ganze zulässig ist, wenn die Restnutzungsdauer weniger als 20% der Regelnutzungsdauer beträgt, also am Ende des Tages 10 Jahre. So. Davon war jetzt dann aber im Beschluss über das Jahressteuergesetz 2024 gar nichts mehr genannt. Und jetzt ist am 22. November nochmal Lesung. Ich persönlich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich nicht mehr viel kommt. Jetzt haben wir ja auch erstmal einen anderen Finanzminister. Probleme. Ja, andere Probleme, genau. Und was noch ein Punkt ist, man muss überlegen, welche Auswirkungen hätte das denn? Ja, also es geht ja auch darum, dass ich quasi die wirtschaftlichen Überlegungen von gewerblichen Immobilieninvestoren für ein gesamtes Jahr ad absurdum führe, weil die Kaufpreisüberlegungen, die basieren ja auch auf solchen AFA-Möglichkeiten. Und wenn ich das rückwirkend zum 01.01.24 wieder wegnehme, ja, Das halte ich auch wenig für, also nicht so ganz für verfassungsgemäß, meine persönliche Einschätzung dazu. Und jetzt muss man mal abwarten, was passiert. Was ich mir persönlich an der Stelle wünschen würde, wäre, dass mal einer hinkommt und sagt, so Leute, ganz ehrlich, also erstens, Ortsbesichtigung ist Pflicht, ansonsten fliegt der ganze Krams hier eh raus und die Bewertung von ist den öffentlich bestellten und ISO-zertifizierten Sachverständigen dieser Republik vorbehalten, weil die wissen, was sie tun. So, das war mein 10-minütiger Monolog.
Hat mich sehr abgeholt. Nein, ich glaube, es ist vollkommen richtig, weil das ja auch bei Kunden dann einen sehr schnelllebigen Eindruck hinterlässt. Ja, also ich sag mal, die Kunden, die sich bei uns melden, die fragen nicht, ob das möglich ist, sondern die fordern das ein und möchten jetzt quasi, dass wir das beweisen. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man dann auch mal schnell benutzt wird. Aber viele Kolleginnen und Kollegen, die prüfen das ja auch mit den Kunden vorher ab, so wie du es beschrieben hast. Was kann ich quasi mit meinem Kunden machen, um vorher zu checken, ob sich dieses Restnutzungsdauergutachten wirklich lohnt?
Naja, also ich habe ja jetzt erzählt, dass ich selber beim jetzt gerade dieses Thema hatte und mit dem Kunden unterwegs war und dass wir zum Beispiel vereinbart haben, und daran erkennt man, finde ich, auch seriöse Anbieter, dass wir gesagt haben, wir gucken uns das an vor Ort. Wir thematisieren im Vorfeld ganz klar, es kann sein, dass wir beim Objekt sind und feststellen, das kriegen wir nicht hin. Dann muss das in Ordnung sein, aber auch das kostet Geld. So, und wir haben jetzt im Prinzip ausgemacht, und so werden wir dieses Produkt jetzt auch durchführen, dass wir sagen, wir gucken uns das vor Ort an, wir kalkulieren das und geben dem Kunden einen Hinweis darauf, wie das funktionieren kann. Ja, wir so. Und das kostet 50% des Honorars. Und wenn wir dann nachher diese Schätzung, dieses gutachtenähnliche Konstrukt dann halt schreiben, dann kostet das die andere Hälfte. Und darin ist enthalten sämtliche Korrespondenz außergerichtlich mit den Finanzämtern. Und dann mag der eine oder die andere jetzt sagen, ja, aber es gibt ja auch Anbieter, die geben eine Garantie darauf, dass es anerkannt wird. Ja. Das ist ja erstmal schon mal schlecht, weil ich kann ja etwas nicht garantieren, was ich im Prinzip einem hoheitlichen Akt entspringt. Ja, das Finanzamt selber hat die hoheitliche Aufgabe, diese Prüfung durchzuführen, die Steuern festzusetzen. Und wenn das Finanzamt das nicht macht, ja klar, dann habe ich natürlich da vielleicht meine Verantwortung da dran. Ich kann das aber nicht garantieren, dass das Finanzamt das anerkennt. Ja, es ist was anderes, wenn ich sage, naja, dann habe ich eine schlechte Arbeit geleistet, aber ich kann ja nichts garantieren, was gar nicht in meiner Macht steht. Sonst könnte ich ja auch garantieren, dass, weiß ich nicht, Robert Habeck nicht der nächste Bundeskanzler wird. So, ne? Also, am Ende des Tages ist es aber so, dass ich finde, es gehört wie bei jedem anderen steuerlichen Gutachten auch dazu, sich anschließend auch hinsetzen zu können und sagen zu können, okay, ich nehme das Telefon in die Hand, ich verabrede mich mit dem Finanzamt, wenn es Fragen gibt, und kläre das. Und natürlich, es sind so viele ungeklärte Fragen in diesem ganzen Prozess, das zusammen zu entwickeln. Und da, wir hatten ja beim letzten Mal schon über das Thema Gutachterausschüsse gesprochen. Da hilft es natürlich auch, wenn man Leute aus den Grundbesitzbewertungsstellen der Finanzämter kennt, mit denen man vielleicht auch im Gutachterausschuss zusammensitzt und mit denen einfach mal darüber quatschen kann. Sag mal, was macht ihr eigentlich da gerade mit dem ganzen Krams? Na, was ist euch denn wichtig? Wie soll das denn aussehen, eurer Meinung nach? Das sind ja so Punkte, die ich enorm wichtig finde.
Würdest du jetzt vielleicht auch gerade frisch ISO-zertifizierten Sachverständigen denn dazu raten? Okay. Und warum konkret?
Naja, ich finde, wer frisch am Markt ist, der hat ja erstmal eh die Aufgabe, sich zu spezialisieren. Und wir reden ja hier in dem Bereich nicht über die Immobilienbewertung per se, sondern noch über technische und rechtliche Dinge. Das heißt, ich muss fit sein, zum Beispiel in der Beurteilung von Bauteilen und deren Lebensdauern. Ich muss fit sein in rechtlichen Interpretationen. Und das für einen Anfang finde ich schon echt sportlich. Und ganz ehrlich, dann glaube ich, kann man sein Geld also schon entspannter verdienen, und auch sicherer verdienen. Ja, ich muss ja immer berücksichtigen, das Ganze ist ja noch nicht so ausgeurteilt, dass es dafür einen laufenden Prozess gibt. Und das bedeutet am Ende des Tages nichts mehr, als dass man ganz ehrlich sagen muss, es kann auch sein, dass ich nachher, wenn ich die ganze Gutachten mache, auch enorm viel mit den Finanzämtern telefonieren muss.
Ja, ja. Weil ich glaube, dass viele da das schnelle Geld so ein bisschen riechen, weil die Kunden das wirklich möchten. Ja, also viele Steuerberater, habe ich gehört, suchen auch direkt Sachverständigenbüros, mit denen man kooperieren kann, weil die das Thema einfach bei Kunden jetzt vermehrt auf dem Tisch haben. Aber ich finde es vollkommen richtig, auch mit den Kunden da in Austausch zu treten und zu sagen, was ist jetzt überhaupt unsere Aufgabe. Und jetzt zum Beispiel es kommt jetzt nicht häufig vor, aber ein frisch saniertes Mehrfamilienhaus, das jemand erwirbt, dem kann ich einfach höchstwahrscheinlich nicht entsprechen mit seinem Kundenwunsch, den er mir jetzt gerade geäußert hat.
Genau.
Was ist denn so deine Erfahrung, ich sag mal, die Spanne zwischen tatsächlicher, also Blödsinn, steuerlicher Restnutzungsdauer und dann tatsächlich bewiesener Restnutzungsdauer? Also was kann denn durchaus da auch
was
mal
passieren? Was ist denn die tatsächliche Restnutzungsdauer, Anne?
Ja, schwierig. Also ich meine, wir gehen einfach mal von 50 Jahren aus, ja, also was...
In der Gebäude-AFA, ne? Also in der natürlich. Immobilienbewertung gehen wir per se ja erstmal schon vom Baujahr ausgehend, von einer längeren aus. So, und da ist es doch eigentlich erstmal nur, wenn man da den Einstieg sucht, eine einfache Mathematik, ne? Bei einem, ich sag mal, 60, 70, 80 Jahre alten Haus, welches nicht wesentlich saniert ist, habe ich es natürlich deutlich einfacher nachzuweisen, dass das jetzt, wenn der Kunde letztes Jahr gekauft hat, nicht nochmal 50 Jahre hält.
Ja.
Ja. Das Problem ist, ich muss ja auch an der Stelle immer nachweisen, und das kann ich zum Beispiel, finde ich, mit Gewerbeimmobilien deutlich besser, dass danach das Ding überhaupt gar keine wirtschaftliche Nutzungsdauer mehr hat. So.
Ja,
und wenn ich jetzt so eine alte Reichsheimstätte habe mit 80 Jahren Wohnfläche, aus 1900, weiß nicht, 56 oder so, die nicht wesentlich saniert ist, mit Asbestdach drauf und so. Na klar habe ich da die Möglichkeit besser als bei einem Neubau. Ne? Wir haben ja aber Kunden gehabt, die haben angefragt, die haben 2020 gebaut und wollten jetzt den Nachweis haben, wo ich gesagt, nee, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und ihr habt auch das Thema nicht so ganz verstanden.
Ich wollte gerade sagen, weil einfach so inflationär damit umgegangen wird.
Ja, genau.
Weil das für viele nicht mal mehr eine Anfrage ist, sondern halt eine Tatsachenbehauptung, wo der dann den Stempel kommen soll. Ja. Okay, also halten wir fest, tatsächlich für denjenigen, also es ist jetzt nicht so schnell einfach verdientes Geld, wie man sich das vielleicht vorstellen mag.
Scheint aber so, das ist, glaube ich, die Gefahr. Ne? Das scheint so, dass, ach komm, ich mache da so ein Gutachten und rechne da irgendwie nach der Sachwertrichtlinie die Restnutzungsdauer aus und fertig aus, Nikolaus. Ne?
Ja, aber ich glaube, was wir uns wirklich immer vor Augen halten müssen, ist, wir machen das letztendlich dann unter Vorlage beim Finanzamt und das sollte man sich dann schon dreimal überlegen, was man dann da zu Papier bringt. Genau. So, ansonsten, ja?
Vielleicht noch dazu, also ich hatte ja vorhin auf dieses BMF-Schreiben vom 22. Februar 2023 hingewiesen. Da habe ich mal eine interessante Passage rausgesucht. Da heißt es, der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 2, 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz ist durch Vorlage eines Gutachtens eines öffentlich bestellten vereinigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder von Personen, die von einer nach DIN EN ISO IEC 17.024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von Grundstücken nach entsprechender Norm zertifiziert worden sind, zu erbringen. Das heißt, das BMF hat ja das Ganze schon mal nach vorne geschossen. Das wurde ja anschließend vom BFH kassiert, weil sie gesagt haben, nein, es ist kein Gutachten notwendig. Hm. Ja, aber da sieht man ja schon, wo das BMF hin möchte. Ja, die möchten ja genau in Anlehnung an das Bewertungsgesetz, ja, 198, Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes, das Ganze nur von öffentlich bestellten ISO-zertifizierten Sachverständigen überhaupt erstellt sehen. So, und dann muss man auch mal eine Sache sagen, Ortsbesichtigung hin oder her, wie auch immer, aber wenn ich mir jetzt mal die Modelle angucke, die da so passieren, dass es da große Unternehmen gibt, die 7.000 Gutachten im Monat anfertigen und wo dann ein Sachverständiger seinen Stempel drunter macht. Das mag alles ethisch, moralisch verwerflich sein, ja, aber vor allem ist es ein Verstoß gegen die Zertifizierungsregeln, denn im Rahmen einer ISO-Zertifizierung und auch der öffentlichen Bestellung, also auch der Bestellungsregeln, habe ich die Pflicht, meine Gutachten höchstpersönlich zu erstellen.
Bedeutet, ich muss vor Ort gewesen sein.
Auch das, ja. Und ja, wer also seinen Job dann ordentlich und auch lange machen will, ja, jetzt kann man sagen, na gut, bei 7000 Gutachten, ne, wenn es da irgendwie nur Fuffi Stempelgebühr gibt, dann hast du ja ausgedient. Ja, mag gut sein, aber ich habe mal in meiner Versicherungsausbildung damals gelernt, es ist immer besser, nicht die Abschlussprovision, sondern die Bestandsprovision zu wählen, weil sie in der Regel höher ist.
Wann hast denn du eine Versicherungsausbildung gemacht?
Ich möchte da nicht drüber reden. Ich habe mal bei einem Finanzdienstleister gearbeitet, bei dem ich mit dem Klemmbrett an der Uni gestanden habe.
Ah, alles klar, ich verstehe. Wie sagst du mal dazu, die Strucki-Zeit? Das habe ich mir so übernommen, das finde ich sehr schön.
Ja, also da war ich Strucki.
Ich habe in der Sparkasse gelernt und bei der Sparkasse ist vollkommen egal, was du lernst, du machst doch Versicherungen mit, ja. Versicherung, Fonds und Kredit. Na gut, wie dem auch sei. Passen wir zusammen. Rechnungsdauer, Gutachten ein trotzdem wichtiges Thema, weil das hat eine Bewandtnis. Es gibt die auch nicht ohne Grund. Aber wenn man sich so einen Auftrag an Land zieht und dann auch willig ist, den zu bearbeiten, soll man sich bewusst sein, was man tut. Natürlich auch immer mit einem gesunden Bauchgefühl rangehen. Ja, also wenn man schon direkt merkt, okay, das läuft in eine Richtung, und da fühle ich mich nicht wohl. Der Kunde spart auch an Unterlagen. Das ist ein bisschen dramatisch. Es wird wenig mitgearbeitet. Lieber die Finger davon lassen. Kann man woanders dann tatsächlich besser Geld verdienen. Und wenn es für euch interessant ist, tauscht euch sehr, sehr gerne mit Kolleginnen und Kollegen aus, die sich teilweise sogar darauf spezialisiert haben. Also es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die machen das fast ausschließlich, sage ich jetzt mal. Das sind natürlich dann auch Profis, die haben auch Handwerkszeug, die wissen, worauf sie achten müssen, die wissen auch, wie sie dann die Gutachten zu strukturieren haben, tauscht euch da sehr gerne aus. Oder besucht ein Fachseminar, ich glaube, Sprengländer bietet es ja auch an.
Mhm.
Und lasst euch nochmal auf diesem Gebiet schulen. Genau.
Muss ich jetzt dazu was sagen?
Ich dachte mal so ein paar abschließende Worte. Ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn nicht, weil ich glaube, wir haben jetzt jeden hier genug abgeholt für das Thema. Stellt euch uns auch gerne eure Erfahrungen mit diesem Thema, wie ihr damit umgeht. Vielleicht können wir da wieder von unserer Schwarmintelligenz Gebrauch machen. Hast du noch ein paar Abschlussworte?
Ja, ich glaube, einer der größten Fehler am Anfang einer Sachverständigenkarriere ist eine fehlende Spezialisierung. Und ich rate immer allen dazu, am Anfang sich wirklich auszusuchen, was möchte ich gerne machen künftig, wo möchte ich da hin und was ist für mich jetzt quasi wichtig. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte gerne in den Bereich der fiskalischen Wertermittlung, dann sollte man wirklich in den Bereich gehen, der reguliert ist, ja, also der auch schon ausgeurteilt ist, Nachweis des niedrigeren Gemeinwertes. Man kann sich auch, glaube ich, an die Grundsteuer wagen. Ja, das sind auch so Themen. Das ist, ich sag mal, ich finde das ein bisschen einstiegsfreundlicher als gerade diese Nutzungsdauerthematik, die gerade so hochgekocht wird. Ne?
Aber weißt du, dass ich dieses Thema Spezialisieren trotzdem sehr, sehr schwierig finde am Anfang, weil jetzt gerade für Newcomer, die jetzt gerade einsteigen, man hat ja noch nicht diese Potpourri an Aufträgen, unter denen man dann mal schauen kann, was einem so liegt und überhaupt. Ich hatte das Thema jetzt mit der IHK, so ein bisschen Henne-Ei-Thema. Was war zuerst da? Also meine Aufträge oder meine Erfahrung? Deswegen, ich verstehe das total, aber ich persönlich finde es schwierig. Ich wüsste jetzt, also wir haben ja viel im familienrechtlichen Gebiet zu tun, das finde ich auch mega spannend. Ich tatsächlich finde auch das ganze Thema unternehmensrechtliche Bewertung eigentlich auch total interessant. Ja, aber ich bin ehrlich, ich habe jetzt auf allen Gebieten noch nicht jahrelange Erfahrung. Also da muss ich auch erstmal mich rantasten. Und ich würde jetzt trotzdem sagen, wenn man mal so ein Thema bekommt, gerade Restnutzungsdauergutachten, und man kann anhand seiner Vorkenntnis und einem gesunden Menschenverstand jetzt so ein bisschen ausurteilen, das wird Sinn machen. Also das kann durchaus wirklich dem Kunden auch einen Vorteil geben, sich dann vielleicht auch da einen Mentor oder Co-Gutachter zu suchen und Gemeinschaftsgutachten vielleicht rauszumachen und das zu üben. Weil eine Spezialisierung am Anfang ist oder tendenziell total wichtig, aber ich finde es am Anfang schwierig.
Absolut. Bin ich vollkommen bei dir.
Na, also deswegen sagt Bescheid, falls wir euch irgendwie unterstützen können. Wir tasten uns jetzt nämlich an das Thema ran.
Also, wir wünschen euch eine zauberhafte Woche. Geht raus in die Welt und bewertet. Wir machen Gleiches. Wir gehen jetzt nächste Woche raus in die Welt und lösen Konflikte.
Wie das wird ist auch nochmal spannend. Das Verb eigentlich zur Mediation? Mediieren?
Mediieren.
Tatsächlich. Okay, wir mediieren. Das finde ich auch sehr schön.
Wir mediieren.
Und wir meditieren vielleicht doch ein bisschen. Es kommt halt drauf an, wie die Woche so läuft.
Soll ich meine Yoga-Pants mitnehmen?
Das kannst du in der Therme Erding dann anziehen, weil du keinen Flug mehr bekommst.
In der Therme Erding? Wo ich in mir trägt man da nichts.
So, und jetzt schließen wir ab mit einem kurzen Moment der Fantasie. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche. Oh Mann, ey.
Mach's gut, ihr Lieben. Ciao.
Ciao.
Euer ImmoMarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Neue Regelungen zur Asbestprüfung in Gebäuden. Der Bundesrat hat die Novelle der Gefahrstoffverordnung ohne weitere Änderungen des Regierungsentwurfs genehmigt. Diese Regelung legt fest, wer vor Gebäudesanierungen auf Asbest prüfen muss. Für Bauherren wurden die Vorschriften nun erleichtert. Anstatt die Bauherren selbst zur Asbestprüfung zu verpflichten, wie von den Wirtschafts- und Umweltausschüssen gefordert, obliegt diese Verantwortung den bauausführenden Unternehmen. Bauherren müssen zukünftig lediglich Informationen über das Baujahr und die Nutzungsgeschichte des Gebäudes bereitstellen. Im nationalen Asbestdialog wurden von 2017 bis 2020 wichtige Regelungen erörtert. Ein zentrales Ergebnis waren Eckpunkte, die als Grundlage für die Novelle dienen sollten. Dazu gehört unter anderem eine Informationspflicht. Vor Beginn von Arbeiten an Gebäuden oder technischen Anlagen muss der Auftraggeber darüber Auskunft geben, ob in der Bausubstanz Asbest enthalten ist oder enthalten sein könnte. Zudem gilt das Erkundungsgebot, das besagt, dass alle vor dem Asbestverbot von 1993 errichteten Gebäude potenziell asbesthaltige Materialien enthalten könnten. Daher ist es erforderlich, dass diejenigen, die die Arbeiten veranlassen, im Vorfeld entsprechende Informationen einholen. Das war euer ImmoMarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.